Ja, dann herzlich willkommen und dann legen wir los.
Ja, heute soll es mehr um den religiösen Aspekt des Konfliktes gehen, und ganz spezifisch um den Konflikt um den heiligen Berg Jerusalems. Das ist auch so einer der Versuche der Benennung, die ich mache, die neutral sind, damit ich nicht dauernd die Doppelbezeichnung benutzen muss. Denn natürlich in der jüdischen Tradition wird dieser Berg der Tempelberg genannt, auf dem die beiden jüdischen Tempel gestanden haben, und in der muslimischen Tradition der Al-Haram Asch-Scharif, der erhabene Bezirk. Und dieser Bezirk eben in seinen Grundmauern besteht seit Herodes, also seit 2000 Jahren. Die unteren Teile der Außenmauern des herodianischen Tempelbezirks waren also so massiv, dass keine Eroberer sie zerstört haben, und sind auch mal wieder höher aufgebaut worden, gerade auch nachdem eben für die Muslime der Ort im 7. Jahrhundert heilig wurde. Und so haben wir einerseits den Ort, auf dem eben die beiden jüdischen Tempel, der Salomonische Tempel und der nachexilische Tempel, der dann von Herodes groß ausgebaut wird, gestanden haben, und wo die Muslime auch durchaus in Verbindung zu dieser Tradition im 7., 8. Jahrhundert den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee errichten. Und nach den Zeugnissen, die es aus den ersten Jahrhunderten, wo die muslimischen Heiligtümer stehen, gibt, war es durchaus Angehörigen anderer Religionen möglich und erlaubt, diesen Bezirk zu betreten. Wir hören von Juden, die im 8., 9. Jahrhundert sogar die ehrenvolle Aufgabe hatten, die Kerzen im Felsendom anzuzünden. Und das mag durchaus für beide Seiten gut gewesen sein, auch ein gewisser Trost für die Juden, auch wenn der eigene Tempel da nicht steht, dass der Ort zumindest wieder gut aufgebaut war und wieder als heiliger Ort diente. Es kommt dann zu einem Intermezzo in der Kreuzfahrerzeit, wo der Felsendom in eine Kirche umgewandelt wird, was aber nicht zu allzu vielen baulichen Veränderungen führt. Und nachdem die Kreuzfahrer vertrieben worden sind, ist es dann der Sultan Baybars, der um 1268 den Zugang für Nichtmuslime auf den Heiligen Berg verbietet. Und das mag durchaus auch eine Folge der Kreuzfahrererfahrung gewesen zu sein, dass man in Konflikt gegangen ist und von daher weniger offen ist, heilige Orte mit anderen zu teilen. Und dieser Zustand ist eigentlich bestehen geblieben bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das galt eben für den heiligen Bezirk. In der Stadt Jerusalem lebten sowohl Christen als auch Juden, die auch ihre heiligen Orte hatten, die sie ungestört benutzen konnten. Für die Juden war das ab dem 16. Jahrhundert eben hauptsächlich die Westmauer, christlicherseits oft die Klagemauer genannt. Und im Großen und Ganzen hat dieses religiöse Zusammenleben in der Stadt funktioniert, aber der heilige Bezirk war für die Muslime reserviert, so wie man sich auch nicht hätte vorstellen können, dass in die christliche Grabeskirche Juden gehen. Das war auch vor 100 Jahren, wäre das noch undenkbar gewesen. Im 19. Jahrhundert gibt es die ersten Christen, oft Staatsgäste, adelige Forscher, die versuchen, auf den Heiligen Berg zu kommen. Manchen wird es erlaubt, andere machen es heimlich, aber im Großen und Ganzen bleibt der Berg weiter für Muslime reserviert, und daran ändert sich auch nichts, als die Briten ab 1917 das Mandat über Palästina bekommen und so das Land zum ersten Mal seit der Kreuzfahrerzeit wieder eine christliche Herrschaft hat. Die Briten gehen an den Status quo auf dem Heiligen Bezirk eigentlich nicht dran. 1948 wird der Heilige Berg zusammen mit der gesamten Altstadt jordanisch und ist damit wieder unter muslimischer Obhut. Und der kritische Augenblick kommt im Grunde genommen im Juni 1967, als die israelische Armee die Altstadt erobert und die israelischen Soldaten auch auf den Heiligen Berg gelangen, einschließlich des Generalstabschefs Yitzhak Rabin, des Verteidigungsministers Dayan, was wir alles auf Fotos auch letztes Mal, vorletztes Mal gesehen hatten. Und auch die religiöse Frage sich stellt, ja, was machen wir denn jetzt mit diesem Ort, wo einerseits die muslimischen Heiligtümer stehen, aber andererseits es doch ein religiöses Gebot gibt, den Tempel aufzubauen. Die damalige israelische Regierung hat sofort entschieden, dass der Status quo, der im Übrigen nicht schriftlich verfasst ist, das sind sozusagen Verhaltensmaßregeln, die man so kennt und die auf die Weise gewahrt werden sollten, dass der Status quo gewahrt wird, dass der muslimische Waqf, die Institution, die die heiligen muslimischen Stätten verwaltet, weiter zuständig bleibt für den heiligen Bezirk. Die einzige Konzession, die den Muslimen abverlangt wurde, war, dass ab jetzt Nicht-Muslime ja den Berg besuchen dürfen, aber eben als Touristen. Beten durften sie dort nicht, egal Christen, Juden, Buddhisten, was auch immer. Das Abhalten von Gebeten blieb weiter Muslimen vorbehalten. Und das war durchaus auch aus der Überlegung heraus, dass ansonsten vielleicht auch Spannungen mit der gesamten muslimischen Welt entstehen könnten. Und man kann sagen, so in den grob ersten 20 Jahren der israelischen Eroberung ist das mehr oder weniger gut gegangen. Es gab relativ kurz nach 1967 einen Brandanschlag auf die Al-Aqsa-Moschee, der von einem christlichen Australier durchgeführt wurde, der auch durchaus eine Menge Schaden angerichtet hat, aber es blieb mehr oder weniger bei einer Einzelerscheinung. Und es fängt eigentlich erst ab den 1990er Jahren und dann verstärkt in den 2000er Jahren an, dass immer wieder der Konflikt sich an dem Heiligen Berg entzündet. Und das hat eben eigentlich mit der innerjüdischen Diskussion um die Bedeutung dieses Berges und um die Frage des Baus des dritten Tempels zu tun. Wir haben dann nachher noch einen langen Text, der diese Motivationen genauer erklärt. Ich wollte zunächst mal einfach so die Chronologie zeigen. Ein erster kritischer Punkt, das ist auch genau die Zeit, wo der erste Golfkrieg schon halb begonnen hat mit der irakischen Besetzung Kuwaits und man eigentlich im Wartestand darauf ist, dass die Amerikaner sich einmischen werden. Da kommt es am 8. Oktober 1990 zu muslimischen Protesten auf dem Heiligen Bezirk, und zwar vor dem Hintergrund der Pläne der sogenannten Getreuen des Tempelbergs, den Grundstein für den dritten Tempel zu legen. Diese Organisation hat viele Jahre lang, ich glaube, inzwischen machen sie das nicht mehr, gerade zu jüdischen Feiertagen einen riesigen Quaderstein auf dem Platz vor der Westmauer, von wo eben auch ein Zugang auf den Heiligen Berg ist, gebracht als Grundstein für den dritten Tempel. Und natürlich war klar, die Polizei wird ihnen nicht erlauben, den raufzubringen, aber die Bedrohung war sozusagen da. Und diese Proteste führten zu 17 Toten und über 150 Verletzten auf dem Heiligen Berg. Und das war auch der Punkt, wo die Hamas, die es ja noch gar nicht so lange gab, die es erst im Dezember 1987 mit Ausbruch der ersten Intifada gegründet worden, dass die Hamas sagte, ab diesem Punkt wird jeder Soldat und jeder Siedler in Palästina als Angriffsziel betrachtet. Also schon hier in diesem Zwischenfall wird klar, was auf dem Heiligen Berg geschieht, kann sich auf das ganze Land auswirken. Genau dasselbe passiert 6 Jahre später, Ende September 1996, als der Tunnel, der an der Westmauer entlang führt, in das muslimische Viertel geöffnet wird. Das ist ein Tunnel, den kann man betreten, dort, wo die Klagemauer, der Gebetsraum der Westmauer sich befindet. Und der geht unterirdisch an der ganzen Länge der Westmauer des herodianischen Tempelbezirks entlang. Ursprünglich war das kein Tunnel, sondern das Straßenniveau war niedriger. Und da kann man eben noch lange Reihen der alten herodianischen Steine sehen. Und das geht bis zu der Nordecke, wenn sie sich dort befindet, wo der christliche Pilgerweg der Via Dolorosa ist. Und dieser Tunnel war schon spätestens seit den 1980er Jahren bekannt und Israelis haben auch angefangen, den zu besuchen, nachdem man den Schutt dort rausgeräumt hatte und ihn zugänglich gemacht hat. Aber in den ersten Jahren sind die Besucher an der Klagemauer, an der Westmauer reingegangen, durch den Tunnel gegangen, denselben Weg wieder zurück und an der Westmauer rausgegangen. Und der Tunnel ist schon an einigen Stellen relativ eng und es ist logistisch durchaus schwieriger, wenn es eben eine Bewegung in zwei Richtungen ist. Und natürlich gerade, wenn man die Erwartung von großen Touristengruppen hat, ist es praktischer, wenn man am Ende rausgehen kann und nicht denselben Weg zurückgehen muss. Und so war dieser Gedanke da. Es gab auch mal einen Händler in der Via Dolorosa, der bereit gewesen wäre, durch sein Geschäft diesen Ausgang zu machen. Der hat dann aber Angst bekommen, nachdem er Drohungen erhalten hat. Aber es gab sozusagen in der Mauer ein Stück, das niemandem gehörte, wo man meinte, da kann man ja vielleicht einen Durchbruch machen. Die Diskussionen waren schon, als Yitzhak Rabin noch Ministerpräsident war, aber aufgrund von Warnungen des Geheimdienstes, dass das zu Unruhen führen könnte, hat er davon abgesehen. Dann wurde nach der Ermordung Rabins im Mai 1996 Netanyahu zum ersten Mal Ministerpräsident und er hat sich entschlossen, diesen Tunnel ja in die Via Dolorosa hinein, mitten in das jüdische Viertel zu öffnen. Möglicherweise auch auf Grund von Einschätzungen des Geheimdienstes, dass das vielleicht ja gut gehen wird. Etwas verdächtig ist allerdings das Datum, das gewählt wurde. Es war nämlich am späten Abend nach Ende des Yom Kippur. Also ist es dann nicht am helllichten Tag, sondern am Ende des höchsten jüdischen Feiertages, wurde mehr oder weniger plötzlich, nicht vorher angekündigt, der Tunnel geöffnet. Und es gab sofort im ganzen Westjordanland Proteste. Denn diese Öffnung bedeutete natürlich eine verstärkte jüdische Präsenz, eine verstärkte Präsenz von Polizisten, von Wachpersonal, die ja auch die Leute, die aus dem Tunnel rausgegangen sind, zurück ins jüdische Viertel begleiten sollten. Und wurde eben, da die Mauer ja auch letztlich zum Heiligen Bezirk gehört, als Verletzung des Status quo betrachtet. Und in den folgenden Tagen bei den Protesten im Westjordanland wurden 80 Palästinenser und 15 israelische Soldaten getötet. Das Ganze endete dann schließlich mit einem Telefongespräch zwischen Netanyahu und Arafat. Was genau da gesagt wurde, ist nie veröffentlicht worden. Jedenfalls blieb der Tunnel dann lange Jahre geschlossen und ist erst viel später mal geöffnet worden. Und im Normalfall ist er inzwischen offen, aber gerade Gruppen, die später abends durchgehen und auch israelische Schulklassen gehen nicht durch diese Öffnung raus, sondern gehen den ganzen Weg unterirdisch wieder zurück. Aber die Präsenz von Wächtern an dieser Tür ist durchaus etwas, was also da ist. Der große Einschnitt dann war im Oktober 2000, als Ariel Sharon, damals als Oppositionsführer, einen demonstrativen Besuch auf dem Heiligen Bezirk gemacht hat. Das war schon nachdem die Verhandlungen zwischen Ehud Barak und Arafat gescheitert waren. Und Sharon nochmal ausdrücklich betonen wollte, Israel wird nicht auf die Souveränität über den Heiligen Bezirk verzichten. Wobei man Sharon sicher keine religiösen Motive dafür unterstellen muss. Er war ein völlig areligiöser Mensch. Aber es ging ihm um die Betonung der Souveränität. Und damit stand das ganze Land in Brand. Brach die zweite Intifada aus, die von den Palästinensern ja auch oft die Al-Aqsa-Intifada genannt wird. Nachdem die Intifada dann abgeflacht war im Februar 2007, hätte um ein Haar dasselbe wieder passieren können. Man begann mit Grabungen für einen neuen Zugang vom Bereich der Westmauer zum Heiligen Bezirk. Es sollte ein riesiger Zugangsweg werden, auf dem die Polizei auch mit Leichtigkeit große Einheiten, vielleicht sogar Fahrzeuge hätte nach oben bringen können. Auch das führte zu Unruhen. Und damals hat der damalige Bürgermeister Lupuljanski, ein ultraorthodoxer Jude, noch rechtzeitig die Bauarbeiten gestoppt. Dieses Projekt ist bis heute nicht verwirklicht. Wir haben immer noch die mehr oder weniger provisorische Holzkonstruktion, um darauf zu gehen. Und auf die Weise ist es damals nicht letztlich explodiert. Dann im Juli, August 2014, der eigentliche Anlass alles dessen, was damals geschehen ist, war die Ermordung von drei Yeshiva-Studierenden in Gush Etzion, südwestlich von Bethlehem, durch Hamas-Angehörige. Daraufhin haben jüdische Extremisten einen 16-jährigen palästinensischen Jungen, Muhammad Abu Khadija aus Shuafat, ermordet. Also auf beiden Seiten sowieso das Klima aufgeheizt. Es kam dann zu verstärkten Besuchen religiöser Juden und darunter eben auch Knesset-Abgeordneten und Ministern auf dem Heiligen Bezirk. Ein Gewaltausbruch mit 152 Attentaten, hauptsächlich Messerattacken, und schließlich die Operation Starker Fels im Gazastreifen, die bis 2023 die schwerwiegendste Operation mit um die 3000 Tote war. Also auch hier, wenn auch nicht als einziger Grund, aber doch auch als einer, steht im Hintergrund die Verletzung des Heiligen Bezirks in den Augen der Muslime. Und ähnlich passiert es ein Jahr später, im Sommer, Herbst 2015, wo wieder verstärkte Besuche religiöser Juden auf dem Heiligen Bezirk, gerade auch eben am 9. Av, dem Gedenktag der Tempelzerstörung, zu einer weiteren Attentatswelle führen. Dann im Juli 2017 sind es drei israelische Palästinenser, die zwei Polizisten an dem Tor der Stämme, einem der nördlichen Zugangstore des Heiligen Bezirks, erschießen an einem Freitagmorgen, woraufhin die Polizei den Heiligen Bezirk für 2 Tage ganz schließt. Das mag das erste Mal seit 1967 gewesen sein, dass es kein Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee gegeben hat. Und dann wurde verkündet, wir machen wieder auf, aber ermöglichen den Zugang nur durch 2 Tore, und die Muslime müssen durch Metalldetektoren durchgehen. Und das war wirklich, könnte man sagen, ein volkstümlicher Protest der Jerusalemer, die gewohnt sind, jeden Tag in der Al-Aqsa zu beten. Sie haben gesagt, das machen wir nicht mit. Die Metalldetektoren müssen weg. Und es gab dann Gebetsproteste vor den Toren. Und die waren auch völlig gewaltlos. Es wurden nur jeden Tag immer mehr Menschen, die zusammenkamen, auch dezidiert einige palästinensische Christen, einschließlich Kleriker, die auch die Al-Aqsa, den Felsendom, als ein nationales Symbol sehen. Und gerade weil dieser Protest eben völlig friedlich war, konnte die Polizei damit nicht umgehen. Und einige Tage später wurden dann sang- und klanglos die Metalldetektoren entfernt und man war wieder mal gerettet. Dann haben wir im April, Mai 2021, das zeige ich jetzt gerade auch nochmal im Bild. Ja, hier nochmal das Bild von Ariel Sharon, der im Oktober 2000 den Heiligen Bezirk betritt mit einem Riesenaufgebot von Polizisten um ihn. Und hier haben wir die Zusammenstöße im Ramadan 2021 am Damaskustor, dem nördlichen Tor der Altstadt von Jerusalem. Aus Gründen, die bis heute eigentlich niemand klar aufgelegt hat, beschloss die Polizei damals, dass sie in diesem Monat, wo natürlich viel mehr Leute zu den Gebeten kommen wollen, nicht einfach die breiten Treppen, die man hier ja sieht, offen lässt, sondern die Leute müssen durch beschränkte Zugänge, mit denen man eben mit Hilfe von Gittern, die man errichtet hat, müssen sie hinein und hinausgehen, was also es weniger wesentlich schwieriger macht, in und die Altstadt und hinaus zu kommen. Und das hat jeden Abend nach dem Abendgebet, nach dem Fastenbrechen zu Zusammenstößen geführt, wo sich auch die jungen Leute wirklich so der Polizei oben am Damaskustor gegenübergestellt haben. Dazu kam noch, dass die Vertreibung von palästinensischen Familien aus Häusern in Ostjerusalem bevorstand. Und das hat zu Unruhen in Jerusalem, im Westjordanland und auch in israelischen Städten mit palästinensischer Minderheit geführt. und wieder mal auch zu einer Militäroperation im Gazastreifen, der Operation Wächter der Mauern. Und so etwa in der Hälfte des Ramadan hat die Polizei dann die Zugangsbeschränkungen weggeräumt und danach war Ruhe. Aber zwischendurch sah es eben auch oben auf der Al-Aqsa-Moschee so aus. Dann haben wir den nächsten Zwischenfall am 5. Das ist ein Foto, das ich selber gemacht habe, am 15. April 2022, wo man die zerschossenen Fenster der Al-Aqsa-Moschee sieht. Das Unglück wollte es, dass damals der Vortag von Pessach und der zweite Freitag des Ramadan auf denselben Tag fielen. Und es gibt jedes Jahr am Vortag von Pessach einzelne Juden, die mit einem Schaf oder einer Ziege in der Altstadt erscheinen und versuchen, auf den heiligen Bezirk zu kommen und dort ein Pessachopfer darzubringen. Das ist bekannt, die Polizei weiß das und ist inzwischen ist darauf eingerichtet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand schaffen würde, mit einem Tier durch die Kontrollen zu kommen, ist so gut wie null. Aber die Gerüchte, dass das passieren würde, dass die Gefahr besteht, dass das passieren würde, haben sich unter den Muslimen verbreitet und schon beim Morgengebet begannen Steinwürfe. Das Ganze hat etwa 300 Verletzte, 300 Verhaftete bereitet und es sah eigentlich so aus, als wenn wir bald den nächsten Ausbruch hatten. Zum Glück hat es keine Toten gegeben und es war dann doch nach diesem einen sehr brenzligen Tag war wieder Ruhe. Dann natürlich der 7. Oktober 2023, der Angriff der Hamas, wird von der Hamas selber ja die Al-Aqsa-Sintflut genannt. Also auch hier wurde als eine der Motivationen die Entweihung des Heiligen Bezirks durch die Israelis genannt. Seitdem wird der Status quo immer mehr aufgeweicht. Wir hatten es im letzten Jahr am 9. Av, dem Gedenktag der Tempelzerstörung am 13. August, dass die Polizei den jüdischen Besuchern, die auf den Heiligen Bezirk gegangen sind, ermöglicht hat, rituelle Handlungen zu vollziehen, israelische Fahnen zu tragen und die israelische Nationalhymne zu singen, was eben ganz klar gegen den Status quo ist. Und es hat sich auch inzwischen eingebürgert, dass Juden, die auf den Heiligen Bezirk hinaufsteigen, in der Ostecke, in der Nähe des Goldenen Tors, des zugemauerten Osttors, Gebete abhalten. Und da ist auch schon Itamar Ben-Gvir, der Minister für nationale Sicherheit, ist auch vor einigen Monaten, vielleicht war es sogar dieses Jahr am 9. Av, auch gefilmt worden, wie er selber Gebetstexte spricht. Also das ist etwas, was immer mehr ausgehöhlt wird. Die jordanische Regierung natürlich protestiert immer, denn Jordanien ist im Grunde genommen die Schutzmacht für die heiligen Stätten, sowohl der Muslime als auch der Christen in Ostjerusalem. Gelegentlich hat der jordanische König auch schon mal gedroht, wenn das so weitergeht, wäre der Friedensvertrag mit Israel in Gefahr. Aber im Moment sieht es so aus, dass dieses aufweichende Status quo so weitergeht. Ja, was halten die Palästinenser davon? Nicht besonders viel, logischerweise. Es gab eine Umfrage 2016 von der Organisation Emek Shaveh. Das sind israelische Archäologen, die politischen Aspekte von Archäologie untersuchen und auch protestieren gegen archäologische Ausgrabungen in den besetzten Gebieten, auch die ganze Problematik der Ausgrabungen der Davidstadt in Ostjerusalem. Und die haben eben auch die Frage des Tempelbergs, des Al-Haram al-Sharif untersucht und eine Umfrage gemacht unter Palästinensern in Ostjerusalem, was ihnen am meisten Sorgen macht. Und an erster Stelle mit 67% haben sie genannt Besuche von Juden auf dem Tempelberg, dem Al-Haram al-Sharif. An zweiter Stelle mit 44% kamen archäologische Ausgrabungen, die sich ja auch in enormer Nähe zu dem Heiligen Berg befinden und wo immer wieder Gerüchte kommen. Mit den Ausgrabungen werden sie letztlich die herodianischen Mauern untertunneln und plötzlich werden die Israelis dann unterhalb der Al-Aqsa-Moschee rauskommen. Und erst dann kommen die Dinge, die eigentlich dem einzelnen Palästinenser in seinem persönlichen Leben unter den Nägeln brennen, nämlich dass sie keine Baugenehmigungen bekommen und die Infrastruktur vernachlässigt wird, was sie eben mit 43 bzw. 30% angegeben haben. Also da sieht man das schon, die Sorge um den heiligen Bezirk, eigentlich das ist, was den Leuten wirklich auf den Nägeln brennt, noch mehr als ihre persönlichen Sorgen. Und von daher eigentlich alle Proteste der Palästinenser, die dann in den letzten Jahren kamen, waren eigentlich eben Reaktionen auf dieses Gefühl, dass die Al-Aqsa in Gefahr ist. Und ich denke, auch deswegen ist es wichtig, weil die palästinensische Reaktion eben letztlich nur Reaktion ist auf das, was die Israelis tun, hier ein bisschen zu begreifen, was steht hinter diesen Aktivitäten, den zunehmenden Besuchen von Juden auf dem Tempelberg, dem Reden vom dritten Tempel. Und ich habe ja einen Text ausgewählt von Yahya Ettinger, ein israelischer Journalist, der sich auf alles, was Religion angeht, gerade eben auch die Frage des Tempels, die Ultraorthodoxen, spezialisiert hat und in einem Buch, wenn er über die gegenwärtigen Konflikte auch innerhalb des religiösen Zionismus geschrieben hat, gibt es eben auch ein eigenes Kapitel über die Anhänger des Tempels, wie er sie nennt. Und da können wir vielleicht ein bisschen einen Eindruck bekommen, was da sowohl halachisch als auch politisch hintersteht. Aber vielleicht mache ich noch mal einen kurzen Einschnitt zu all den Fakten, die wir bis gerade gehört haben. Sind da noch Nachfragen, Anmerkungen? Sieht im Moment nicht so aus, dann ja, versuchen wir mal in die Gedanken reinzugehen, die dahinter stehen. Die Tempelorganisationen dokumentieren und veröffentlichen. Das Jahr 2018 bedeutete einen neuen Rekord beim Erfolg der Tempelbergbewegung, vor allem in der nationalreligiösen Öffentlichkeit mit circa 36.000 Besuchen von Juden auf dem Bezirk. Das war ein mehr als sechsfacher Sprung im Verlauf eines Jahrzehnts. 2009 belief sich die Zahl der Hineingänge von Juden durch das Maghrebinertor, der einzige Ort, durch den ihr Eintritt gestattet ist, auf 5.658. Fast in jedem der letzten Jahre dokumentieren und feiern die Organisationen Rekorde. Im Sommer 2019, am 9. Av, wurden in den wenigen Stunden, in denen der Tempelberg Juden offen stand, 1729 Besucher verzeichnet. Die Anhänger des Tempels feierten einen historischen Rekord, so wie sie es auch in den letzten Jahren taten, als sie den Jerusalem-Tag beginnen, also der Tag, der an die Eroberung Ostjerusalems durch die israelische Armee 1967 erinnert und als der Tag der Wiedervereinigung Jerusalems gilt. Gelegentlich bemerkten sie, dass seit der Zerstörung des Tempels nicht mehr so viele Juden zusammen auf dem Berg zu sehen waren. Das war keine Übertreibung. Die Zahlen repräsentieren ein sich immer mehr ausweitendes Lager in der religiösen Öffentlichkeit, das seine Gebetsrichtung von einem allgemeinen Blick nach Osten auf einen auf die Esplanade auf dem Tempelberg hin konzentrierten Blick verrückt. Die Esplanade, auf der die Moscheen stehen. Diese Öffentlichkeit gibt sich schon nicht mehr mit einer allgemeinen Absicht zufrieden, wenn sie die Worte des Gebets und lass unsere Augen sehen, deine Rückkehr nach Zion in Erbarmen spricht. Ein Gebet, das immerhin dreimal am Tag gesprochen wird. Sie gibt sich nicht mit
Entschuldigung.
Erlösungsprozessen Stück für Stück
Hallo?
zufrieden.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich finde es im Text nicht.
Das ist
Wo
auf
sind
Seite
wir?
2.
Ja, das fängt bei mir an mit den Anhängern des Tempels und dann die Tempelorganisationen.
Genau. Und ich bin jetzt am Ende des zweiten Abschnitts.
Ach, dann
Ich
habe
hatte
ich den
gerade auch eine
Einstieg irgendwie
Erklärung
verpasst.
mündlich eingebaut, aber im Großen und
Ach,
Ganzen.
deshalb, das habe ich gesucht. Ah,
Ja,
okay,
gut,
alles klar.
okay.
Danke.
Ja. Sie gibt sich nicht mit Erlösungsprozessen Stück für Stück zufrieden und nicht mit einem Ersatz wie der Westmauer. In einer Umfrage, die 2014 für die Zeitung Makor Rishon, das ist eigentlich die Zeitung der nationalen religiösen Öffentlichkeit, durchgeführt wurde, sprach sich eine überwältigende Mehrheit von 75% der Nationalreligiösen für einen Aufstieg auf den Tempelberg aus. Wenn man bedenkt, dass der Aufstieg auf den Tempelberg in der Vergangenheit als Angelegenheit einer radikalen, vielleicht sogar verschrobenen Minderheit galt, so zeichnen die neuen Zahlen einen meteorischen Aufstieg der Tempelbergbewegung in der nationalreligiösen Öffentlichkeit. Ihr gehören nicht nur die an, die mit ihren Füßen auf den Berg hinaufsteigen. Neue Welten, die die Opfer und die Tempelgeräte beschreiben, werden von den Schülern der religiösen Schulen, der Jeschivot und der Ulpanot ausgebreitet. Institutionen wie das Tempelinstitut ziehen einen weit verzweigten Inlandstourismus, hauptsächlich der gestrickten Kippot an. Dieser Ausdruck gestrickte Kippot ist so eine Art Spitzname für die nationalreligiösen Juden, um deren Form von Kippa, der religiösen Kopfbedeckung, zu beschreiben, während die Ultraorthodoxen eben eher schwarze, samtene Kippot haben. Ich zeige noch mal gerade einen Blick in das Tempelinstitut, das hier erwähnt wurde. Ja, das ist ein Blick in die Räume dieses Instituts, das sich mitten im jüdischen Viertel der Altstadt befindet, in einer Luftlinie von nicht mal 100 Metern von den Moscheen entfernt. Und die haben bereits alle Geräte für den Tempel und die Priesterkleider aufgebaut. Auf der linken Seite des Bildes sieht man zum Beispiel den Tisch für die Schaubrote, der nachgebaut ist. Sie stehen sozusagen in den Startlöchern, dass alles schon fertig ist. Man muss es nur noch rüber transportieren bei der passenden Gelegenheit. Sie führen auch in den Tagen vor Pessach jedes Jahr ein Probe-Pessach-Opfer aus. Natürlich nicht oben auf dem Heiligen Berg, sondern in der Nähe, aber auch das gehört zu den Dingen, die sie vorbereiten. Und das ist eben ein Institut, das vom israelischen Erziehungs- und Tourismusministerium mitfinanziert wird, wo eine Menge an Schulklassen und auch an Armeeeinheiten durchgehen. Und wenn wir jetzt hier gerade schon bei den Bildern sind, zeige ich hier gerade noch ein Bild von Yehuda Glück, von dem wir gleich mehr im Text hören werden. Yehuda Glück ist einer der führenden Personen, die eben den Aufstieg von Juden auf den Tempelberg befürworten. Und wir sehen hier auch, wie er da steht mit einer Zeichnung des zweiten Tempels, die er hier dem Felsendom gegenüber hält. Etwas, was eigentlich verboten ist. Denn es ist ja sogar verboten, eine Bibel mit hinaufzunehmen auf den Heiligen Berg und auch sonstige Zeichnungen eigentlich. Aber das gehört auch so zu den Dinge, die man immer versucht, ein bisschen auszutarieren, kann man das machen oder kann man das nicht machen. Wobei Yehuda Glück in der Hinsicht, er ist nicht jemand, der jetzt brutal aggressiv ist. Er kommt in seinem, ich habe ihn auch schon mal erlebt, wenn er oben war mit Juden, in seinem Verhalten ist er ein durchaus freundlicher Mensch, aber er hat eben eine Sicht auf diesen Ort, von dem wir gleich noch ein bisschen mehr hören werden. Gut, zurück zu unserem Text. Ja, wir waren bei all denen, die irgendwie involviert sind in das Geschehen um den Tempelbezirk, und auch unter denen, die nicht zu den Verbrauchern von all dem aus der Nähe gehören, gibt es viele, die aus der Ferne unterstützen. Seit 2012 veröffentlicht die Zeitung Makor Rishon eine wöchentliche Kolumne von Arnon Segel mit dem Titel „Das Blatt des Hauses“, womit der Tempel gemeint ist. Eine Kolumne, die in einer Vielfalt von politischen und halachischen Aspekten zum Aufstieg auf den Berg ermuntert. In einer solchen routinemäßigen Kolumne, eine ganze Seite lang, wird Segel seinen Lesern zum Beispiel berichten, unter Hinzufügung von Ablaufdiagrammen, wie man die rote Kuh richtig verbrennt. Die rote Kuh, die wird abgehandelt in der Tora in Numeri 19, ist eben deren Asche ist eben ein ganz wichtiges Requisit, um die für den Besuch des Tempelbezirks nötige rituelle Reinheit zu erreichen. Und darum spielt die so eine wichtige Rolle in diesem Kreis. Das Lager der Anhänger des Tempels ist bunt. Es schließt Dutzende von Gruppen ein, teils riesig, teils winzig. Einige konzentrieren sich auf Machtdemonstrationen und Souveränität auf dem Berg, der nach einem Beschluss der israelischen Regierung von 1967 vom muslimischen Waqf kontrolliert wird. Andere wollen auf dem Gebiet des Berges beten oder ihn nur besuchen. Und es gibt natürlich auch die, die sich mit all dem nicht zufrieden geben und auf den Bau des dritten Tempels hin vorankommen wollen, indem sie den Schwerpunkt auf den Kult legen und sich im Opferdienst ausbilden. Was wird mit den Moscheen geschehen, in denen die muslimischen Gläubigen beten und auf die sie ihre Augen richten? Einige der Anhänger des Tempels streben nach ihrer Zerstörung, ganz einfach. Andere, wie Judah Glück, träumen von einem Haus des Gebetes für alle Völker, von einer utopischen interreligiösen Harmonie auf dem Berg. Die Tempelbergbewegungen kämpfen einen doppelten Kampf gegen den politischen Status quo und gegen den halachischen Status quo. Die bis heute gültige Entscheidung der israelischen Regierung, Juden den Besuch auf dem Tempelberg, nicht aber das Gebet innerhalb seiner Grenzen zu erlauben, wurde sofort nach dem Sechstagekrieg getroffen, in einem Schritt, der gut mit der Position des israelischen Oberrabbinats damals und auch heute übereinging. De facto stellte das Verbot, auf den Tempelberg hinaufzugehen, einen seltenen Konsens aller Rabbiner, Antizionisten und Zionisten, Ultraorthodoxe und Nationalreligiöse dar. Sowohl vor 1948, das heißt in der Epoche der alteingesessenen Niederlassung, wie auch nach 1967. Auch heute gehen Politik und Halacha Hand in Hand in der Frage des Tempelbergs. Weil man kann die halachische Erörterung im Herzen der Angelegenheit nicht ignorieren. Die halachischen Verbote und Einschränkungen hinsichtlich des Besuchs von Juden auf dem Gebiet des Berges rühren schlicht und einfach von der besonderen Heiligkeit her, die der Stätte, an der der Tempel stand, zugeschrieben wird und auf ihr auch verblieb, als der zweite Tempel im Jahr 70 zerstört wurde. Nach der Zerstörung des Tempels kann kein Jude die Anforderungen dieser Heiligkeit erfüllen, aus verschiedenen Gründen, wie körperliche Unreinheiten, von denen man sich in unseren Tagen nicht reinigen kann. Das Hinaufgehen auf den Berg in Unreinheit ist verboten und wird mit Karett bestraft, eine Strafe, die der Stufe der schwerwiegendsten Übertretungen vorbehalten ist. Diese Karettstrafe, es besteht keine Einstimmigkeit darüber, was das genau ist. Also das Wort bedeutet wörtlich abhauen. Man benutzt das auch für das Abhauen von Bäumen. Und wird normalerweise, also in jedem Fall als eine vom Himmel, nicht von einem menschlichen Gericht verhängte Strafe gesehen. Und oft als ein früher Tod ohne Nachkommen definiert. Und wo das in der Tora vorkommt, handelt es sich eigentlich ausschließlich um rituelle Vergehen, nicht um zwischenmenschliche Vergehen. Aber ist jede Form von Besuch auf dem abgegrenzten Gebiet der Moscheen, das heute Tempelberg genannt wird, verboten? Gibt es auf dem Gebiet Orte, die nicht die Stelle des Tempels sind? Hier ist, neben denen, die die Halacha festlegen, auch ein spezialisierter Archäologe erforderlich, der festlegen kann, was die genaue Stelle des Tempels war und was sein innerer Plan war. Nur so kann man zum Beispiel wissen, wo das Allerheiligste stand, das niemand betreten darf, außer dem hohen Priester, im Zustand der Reinheit am Versöhnungstag zu der Zeit, wo der Tempel besteht. Und wo sich die anderen Teile befanden, wie das Gebiet, das Lager der Leviten genannt wird, und die Abteilungen in ihm, die man nach dem Untertauchen im Ritualbad betreten darf. Diese Details haben die meisten Rabbiner in den meisten Generationen, in denen der Aufstieg von Juden auf den Berg wegen der politischen und staatlichen Situation nicht relevant war, nicht beschäftigt. In den meisten Jahren der osmanischen Herrschaft über Jerusalem war es Juden verboten, auf den Berg hinaufzugehen. Das Wesentliche, was die, die nach dem Tempel streben, aus alten Zeiten in der Hand halten, ist ein Brief des Maimonides, in dem er bezeugt, dass sich bei einem Besuch in Jerusalem das große und heilige Haus betreten und in ihm gebetet habe. Auch als die Frage für die Realität des Lebens relevant war, vermieden Rabbiner es, sich mit ihr zu beschäftigen, aus der Befürchtung, andere zum Straucheln zu bringen, hinsichtlich einer Übertretung, deren Strafe Karett ist. Die Unsicherheit hinsichtlich der genauen Lokalisierung der Abteilungen des Tempels und ihrer Grenzen hielt sie von dem Thema fern. Und auch als genaueste Karten des Tempelbergs gezeichnet wurden, befürchteten sie, dass eine Erlaubnis, das Gebiet zu betreten, auch Personen dorthin hinbringen würde, die sich nicht auskennen und sie zum Straucheln bringen würde. Im Verlauf der letzten Jahrhunderte führte die Enthaltung von halachischen Entscheidungen über das Thema zur Entwicklung der Westmauer als einer alternativen Gebetsstätte, denn es ist klar, dass die Esplanade neben der Stützmauer nicht auf den Ruinen des Tempels liegt. Vor 1948 und nach 1967 haben fast alle, die halachische Entscheidungen trafen, das Betreten des gesamten Gebietes des Berges verboten. Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kuk, immerhin der erste aschkenasische Oberrabbiner Mandats Palästinas und Begründer des religiösen Zionismus, schrieb noch vor der Gründung des Staates eine klare Begründung gegen das Hinaufgehen auf den Berg. Und in seinem Namen wurde ein Aufruf auf Englisch und Hebräisch veröffentlicht, in dem es heißt: Unsere teuren Brüder, die ihr von nah und fern in unsere heilige Stadt Jerusalem, sie möge erbaut und errichtet werden, kommt, hütet euch doch vor dem strengen Verbot des Betretens des Ortes, des Tempels und des Tempelbergs. Auch sein Sohn Zvi Yehuda Kuk, der geistliche Hirte der Torah-Elite im religiösen Zionismus, setzte diese Linie nach der Eroberung Jerusalems im Sechstagekrieg fort. Und selbstverständlich auch die israelischen Oberrabbiner, Rabbi Issa Yehuda Untermann, Rabbi Yitzhak Nissim und Rabbi Ovadia Yosef. Und ebenso die Rabbiner Shapira und Mordechai Eliyahu, deren Rang im religiösen Zionismus niemand gleichkommt. Letzterer sprach sich zwar für die Errichtung einer Synagoge in einer der Ecken des Tempelbergs aus, lehnte aber den Aufstieg von Juden in der gegenwärtigen Situation ab. Der herausragende Befürworter von Gebeten von Juden auf dem Tempelberg war Rabbiner Shlomo Goren. Aber auch er enthielt sich einer Stellungnahme zum Thema in der Zeit, als er als israelischer Oberrabbiner amtierte. Das Buch, in dem er eine halachische Überprüfung des Themas vornahm, der Tempelberg, veröffentlichte er erst in den 90er Jahren, etwa ein Jahr vor seinem Tod. Aber in den 90er und noch mehr in den 2000er Jahren begann man diese Fragen, die eine gemeinsame Überprüfung von Rabbiner und Archäologen erforderten, eindringlicher zu stellen. Und dies führte zu einer halachischen Revolution, in der das Verbot des Hinaufgehens auf den Berg zerrang. Was führte die Änderung herbei? Die Geschichte des Zerbröckelns des Verbotes des Hinaufgehens auf den Berg kann man finden, wenn man die Schritte der Rabbiner des religiösen Zionismus verfolgt. Das Hinaufgehen von Rabbiner Melamed 2017 und von Rabbiner Shlomo Goren, des einzigen der israelischen Oberrabbiner, der den Status quo auf dem Berg und die Übergabe der Schlüssel 1967 an den Waqf offen ablehnte, viele Jahre früher. Rabbi Yisrael Ariel, der Gründer des Tempelinstituts in den 80er Jahren, und der Brief des Ausschusses der Rabbiner von Judäa, Samaria und Gaza von 1996, der den Aufstieg erlaubte. Rabbi Chaim Druckmann, Rabbiner Avraham Zuckermann und Rabbiner Zefania Drori schlossen sich 2007 denen an, die den Aufstieg erlaubten. Dies scheint das Jahr des Wendepunkts zu sein, in dem Dutzende von Rabbinern auf den Berg hinaufgingen. Rabbiner Yuval Sherlo, der sich bei vielen Angelegenheiten seinen Kollegen im religiösen Lager aus seiner liberalen Position heraus entgegenstellte, unterstützte die Erlaubnis und ging hinauf. was uns zeigt, wie breit die halachische Zustimmung bei diesem Thema ist. Demgegenüber stehen natürlich die, die ein Hinaufgehen scharf ablehnen. Nicht nur Oberrabbiner Yitzhak Yosef, der 2014 sagte, dass es nicht angeht, dass Rabbiner vierten Ranges die großen Israels spalten. Und nicht nur das litauisch-ultraorthodoxe Blatt Yetet Ne'aman, das diejenigen, die auf den Berg hinaufgehen, scharf angreift als Grenzüberschreiter und Veranlasser vieler zur Sünde. Dort hieß es nach dem 9. Av 2017, in Frechheit und Unverschämtheit, unter Bruch des furchtbaren Verbots, wagten es Grenzüberschreiter, die nicht auf die Meinung der Tora und der Halacha hören, auf den Tempelberg hinaufzugehen, unter Entweihung des Ortes des Tempels, wobei sie sündigen und die vielen zur Sünde veranlassen. Und einige von ihnen sogar versuchen zu polemisieren und andere zu überzeugen, dass es kein Verbot auf den Tempelberg hinaufzugehen gebe. Und dies trotz der entschiedenen und ausdrücklichen Anweisung aller Großen der Generationen. Zu den Gegnern gehören auch die Rabbiner der Yeschiva Har Hamor, die am halachischen Status quo und der Position des Oberrabbinats festhalten und ihre Position im Laufe der Jahre in offenen Briefen veröffentlicht haben. Die rabbinische Diskussion ist, wie gesagt, bedeutsam und hat Gewicht. Aber die Tempelaktivisten haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, den Tempelberg auf die Tagesordnung zu setzen, und haben ein sympathisierendes öffentliches Klima geschaffen und schließlich die Änderung des Status quo herbeigeführt. Sie haben nicht im Verborgenen gehandelt, sondern sich ins Scheinwerferlicht gestellt und bringen eine halachische und politische Änderung voran. Ja, vielleicht machen wir hier einen Einschnitt, denn gleich sehen wir mehr auch die politischen Hintergründe für diese Änderung. Hier kommt ja auch eine Menge an halachischen Aspekten dieser Frage, ob man auf den Tempelberg hinaufgehen kann. Von daher sind hier Nachfragen, Anmerkungen. Herr Hans.
Ja, also klar ist mir die ganze Chose nicht. Einerseits wollen sie den Tempelberg wieder in Besitz nehmen und auf der anderen Seite bezeichnen es als Sünde, den zu betreten. Ich verstehe den Hintergrund, die Logik nicht. Was ist jetzt konkret die Sünde?
Die Sünde ist, den heiligen Bezirk, den Ort, wo der Tempel gestanden hat, im Zustand ritueller Unreinheit zu betreten. Denn das ist nach der Tora verboten. Worum es ja nicht hauptsächlich geht, ist die rituelle Verunreinigung an Toten. Also wenn ich Verunreinigung sage, das ist eine rein rituelle Sache. Es geht hier nicht um Schmutz etwas, sondern als eine Vorstellung, dass bestimmte Zustände eben eine rituelle Bedeutung haben. Die meisten Zustände der Unreinheit, was bis heute das Relevanteste ohne Bezug zum Tempel ist, ist die Unreinheit von Frauen nach der Menstruation. Davon gibt es eine Reinigung in der Mikwe, im Ritualbad, wo man nach bestimmten Vorschriften untertaucht und danach ist man rein. Das ist ein Problem, was sich also bis heute lösen lässt. Aber es gibt eine Form von Unreinheit, eben die Verunreinigung von Toten, wo in der Tora beschrieben wird, dass die Reinigung nicht durch ein Untertauchen in der Mikwe vorgeht, sondern durch ein Besprengen mit der Asche der roten Kuh, wie es genannt wird. Das wird eben in Numeri 19 sehr ausführlich beschrieben. Ich denke, ein Text, der in christlicher Bibellektüre normalerweise weniger gelesen wird. Da wird eben beschrieben, wie diese Kuh aussehen muss, wie sie geschlachtet wird, wie ihr Leichnam verbrannt wird und diese Asche hergestellt wird. Und jeder, der sich an einem Toten verreinigt hatte, musste am dritten und am siebten Tag nach seiner Verunreinigung sich mit dieser Asche besprengen lassen. Danach galt er als rituell rein und es war wieder möglich, den Tempel zu betreten. ob das steht zwar in der Tora so, aber wie alt dieser Ritus ist, ob das im Salomonischen Tempel schon so war, können wir nicht wissen. Ich würde eher vermuten, dass es unwahrscheinlich ist. Aber wir haben zumindest aus der rabbinischen Literatur Berichte, dass es zur Zeit des herodianischen Tempels diese Asche der roten Kuh gegeben hat. Und dass es eben auch ganz wichtig war, sich mit der zu reinigen für alle, die den Tempel betreten wollten, abgesehen von dem sogenannten Vorhof der Heiden, den es im herodianischen Tempel gab. Da durften alle hin und für Nichtjuden gelten ja diese ganzen Reinheitsfragen nicht, also den durfte man betreten. Aber sobald man eben in die inneren Vorhöfe kam, war das nötig. Und es gibt auch rabbinische Berichte, die sagen, dass es auch noch einige Jahrhunderte sogar nach der Zerstörung des Tempels noch Asche von der letzten roten Kuh, die man verbrannt hatte, solange der Tempel noch stand, noch gab. Aber da das Ganze ja nicht mehr relevant war, es gab den Tempel nicht mehr, im Laufe der Jahrhunderte wurde es auch schwieriger, auf den Berg hinaufzugehen. War das Thema sozusagen nicht mehr wichtig. Und es ist eben auch nicht so schwierig, nicht so einfach, eine passende Kuh zu finden. Denn diese Kuh muss eben ein makelloses rotes Fell haben, sie darf nicht schon für irgendwelche Arbeit benutzt werden, etc., etc., hochkompliziert. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum auch das Oberrabbinat 1967 verboten hat, auf den Berg hinaufzugehen. Man hat gesagt, abgesehen von neugeborenen Kindern muss man davon ausgehen, dass eigentlich jeder Jude an Toten verunreinigt ist. Denn es reicht einmal auf einem Friedhof gewesen zu sein, es reicht in einem Raum gewesen zu sein, in dem sich ein Toter befunden hat. Damit gilt man als an Toten verunreinigt. Also man muss nicht de facto eine Leiche berührt haben dafür. Deswegen ist auch zum Beispiel am Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem, da ist am Eingang ein Schriftband, das manchmal leuchtet, eine Warnung an die Kohanim, an die Priester, die ja diejenigen waren, die den Tempeldienst durchgeführt haben. Und die Kohanim sollen eigentlich so weit wie möglich versuchen, sich nicht zu verunreinigen. Also abgesehen von engsten Angehörigen gehen sie auch nicht zur Beerdigung. Und von daher wird eben auch in Krankenhäusern, wenn gerade ein Verstorbener hinaustransportiert wird, werden die Kohanim sozusagen gewarnt, halten Sie sich jetzt fern, bis die Leiche heraustransportiert ist. Also das spielt durchaus im heutigen Israel eine gewisse Rolle. Und von daher, wie gesagt, eigentlich außer neugeborenen Kindern, die ein paar Monate alt sind, geht man davon aus, dass jede Person an Toten verunreinigt ist, und da wir die Asche der roten Kuh nicht haben, kann das Problem nicht gelöst werden. Es gibt Leute, die eifrig daran arbeiten, eine rote Kuh zu züchten. Da gibt es sowohl Leute, die in Amerika daran arbeiten, als auch Leute, die das hier in Israel machen. Und es ist wohl damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit eine geben wird. Und dann wäre sozusagen,
Also
wenn, ja.
dieses Thema Sünde bezieht sich nur auf die Unreinheit und
Ja.
die Unreinheit bezieht sich nur auf eine, naja, illusionär, mehr oder weniger illusionäre rote Kuh. Das ist
Ja,
natürlich,
das.
ich habe jetzt gedacht, ich hatte, also es ist nicht der Hintergrund, dass man sagt, auf dem Tempelberg ist halt die Al-Aqsa-Moschee
Nein,
und
nein, das
deswegen
ist.
dürfen wir nicht rauf, sondern es ist intern
Ja, das ist
sozusagen, dass man sich selber versündigt. Ja.
eine jüdische Diskussion über die Vorschriften der Tora für den heiligen
Ja.
Ort, wobei man eben davon ausgeht, beziehungsweise hat sich in der rabbinischen Tradition so festgeschrieben, dass obwohl der Tempel nicht mehr steht, dennoch die Heiligkeit des Ortes weiterhin gilt. Was offensichtlich nicht in allen Jahrhunderten immer so durchgehalten worden ist, aber so wird es heute gesehen. Und eigentlich sieht man ja auch, dass politisch das der Regierung zurechtgekommen ist, als man 1967 den Zugang von Juden auf den Berg zum Beten verboten hat, kam es sehr gelegen, dass zumindest die zuständigen Personen im Oberrabbinat etc. Dieses Verbot erlassen haben. Sonst hätte man von vornherein schon die Probleme gehabt, die man heute hat. Und natürlich alles, was rituelle Verunreinigung ist, sind letztlich imaginäre Dinge. Das ist in jeder Religion so. Je nachdem, wie
Na ja,
wichtig diese
klar.
Dinge sind, das ist etwas, So sieht man es als Vorschrift an, als von Gott gegeben, was das für einen Sinn macht. Natürlich gibt es auch anthropologische Untersuchungen darüber. Aber das ist sozusagen etwas, was im internen System Sinn macht und von außen manchmal etwas als merkwürdig gilt. Aber vielleicht kann man doch so ein bisschen den Geschmack bekommen, dass diese Fragen, die sicher ein bisschen abstrus wirken und auch jahrhundertelang, wie er es ja auch schreibt, die Rabbiner überhaupt nicht beschäftigt haben, eine ziemliche Relevanz im heutigen Jerusalem haben.
Okay,
Und das
danke.
muss man einfach als Realität so hinnehmen. Wie man sich dazu stellt, ist nochmal eine andere Frage, aber die Situation ist so. Ja, hier haben sich inzwischen einige gemeldet.
Okay.
Cor war, glaube ich, als erster danach.
Ja. Ja, lieber, ich hatte zwei Fragen. Die erste habe ich selber noch nachgesucht. Ein deutsches Wort, was ich nicht kannte, was ich gelesen habe. Aber eine Frage ist, von wem wurde im Mittelalter das da geschrieben, oder die osmanische Zeit, dass es verboten war, auf den Tempelberg zu kommen? Wer hat das verboten? Die Behörden oder die Rabbiner?
Also das politische Verbot kam im Jahr 1266 von dem muslimischen Sultan Baybars, der als muslimischer Herrscher über das Land das angeordnet hat. Zu der Zeit lebten auch sehr wenig Juden in Jerusalem, denn sie waren ja vorher von den Kreuzfahrern massakriert worden. Die Frage war von daher gar nicht so aktuell. Die aktuelle Auseinandersetzung der Rabbiner mit der Frage fängt dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert an, wo das politische Verbot sich anfängt aufzuweichen und dann die Rabbiner Bedürfnis sehen, wir müssen klar machen, dass das nicht geht.
Und wo hat Maimonides denn ge gebetet?
Das wissen wir nicht. Ja,
Doch
wir
nicht.
haben diesen Text von Maimonides, der ja auch, also er hat ja, ich glaube, sich knapp ein Jahr überhaupt im Land Israel aufgehalten. Er war, nachdem seine Familie von Cordoba nach Marokko
Ja.
geflohen war, sind sie nach Akko weitergezogen und dann ziemlich schnell nach Kairo. Also er war nicht lange hier im Land und hat nur einen kurzen Besuch in Jerusalem gemacht. Und das ist eben der Text, den er schreibt. Er habe in dem Haus gebetet. Will er damit sagen, er hat in der Moschee gebetet? Oder stellt er sich sozusagen imaginär vor, als wenn der Tempel noch da gestanden hätte? Er hat auf dem freien Raum vor den Moscheen gebetet. Er erklärt uns das leider nicht genauer. Von daher ist das sehr.
Aber dann gibt es also Menschen, die darauf berufen, weil mein Mori das jetzt geschrieben hat, dürfen wir es
Natürlich,
auch.
natürlich.
Ja,
Denn
okay.
Maimonides ist eine enorm wichtige halachische Autorität und das ist
Ich
so.
weiß, ich weiß.
Und dass er eben, wir wissen zum Beispiel ein paar Jahrzehnte später, als Nachmanides, Ramban, nach Jerusalem kommt, auch mal eine Pilgerfahrt zu den zerstörten heiligen Städten zu machen. Nach allem, was wir wissen, hat er den heiligen Berg nicht betreten, sondern ihn aus der Ferne betrachtet und beweint. Also von daher ist die Aussage von Maimonides schon ziemlich radikal und leider wissen wir nicht genau, was da abgelaufen ist.
Okay, gut.
Herr Stadtmüller.
Danke. Ja, ich habe eine Frage zum Text auf Seite 2, ganz unten, das letzte Wort. Haben Sie geschrieben, Ulpanot, Ulpan kenne ich als Begriff für eine bestimmte Sprachschule. Dass Panot jetzt was anderes, was
Ja,
speziell.
das ist also bei beidem steht der Gedanke des Lernens dahinter, aber eben der Ulpan, der dann eben den männlichen Plural Ulpanim hat, ist tatsächlich eine Schule, in der man Hebräisch lernt, während Ulpana, die weibliche Variante, und Ulpanot eben Torah-Hochschulen für Frauen sind.
Ah ja, danke sehr.
Bitte. Anne.
Mir ist noch nicht ganz klar die Verbindung von Rabbinern und Archäologen, die da oben was überprüfen müssen. Hat das auch mit dem Betreten des Tempelbergs zu tun, dass man da bestimmte Stellen nicht betreten darf, aber nicht weiß, wo die sind?
Ja, die Frage ist eben, also die Rabbiner, die den Aufstieg auf den gesamten Berg verboten haben, wollten sozusagen auf Nummer sicher gehen. Die haben sich gesagt, natürlich wissen wir, dass es damals zur herodianischen Zeit auch Teile gegeben hat, wo man in Unreinheit hin durfte, aber wir wissen halt nicht genau, wo das war, und sicherheitshalber verbieten wir das Ganze. Und dann haben nach 1967, und das war auch gerade Schlomo Goren, dem das Ganze ja sehr wichtig war, hat man sich gesagt, aber wir wissen ja, dass es einen Teil gegeben hat, wo jeder hin konnte und auch unrein hin konnte. Also versuchen wir das rauszufinden, wo hat genau der Tempel gestanden, wo waren die anderen Höfe, und man ist ziemlich genau so weit gekommen, dass man das auch heute sagen kann. Also die grobe Unterscheidung ist für diejenigen, die das Areal kennen, es gibt ja eigentlich zwei Bodenniveaus. Es gibt das untere Niveau, wo die Al-Aqsa-Moschee steht, und das ist die weite Esplanade, die sich über den ganzen Bezirk erstreckt. Und da muss man Stufen hinaufsteigen, um zu der kleineren Esplanade, wo der Felsendom steht, zu kommen. Und der relative archäologische Konsens ist heute, dass die untere Esplanade, wo die Al-Aqsa-Moschee steht, wohl nicht Teil des Tempelbezirks war, für den man rituell rein sein musste. Und die Juden, die hinaufgehen, gehen eben normalerweise auf den unteren Teil und gehen nicht hinauf in Richtung des Felsendoms. Frau Gillissen.
Ja, ich bin heute leider etwas später aus technischen Gründen. Deswegen habe ich vielleicht was verpasst, aber Sie hatten das ja eben schon mal angesprochen. Mich interessiert die Relevanz. Für wie viele Israelis sind diese Fragen mit der roten Kuh für ihren Alltag überhaupt relevant? Also ich habe mal gelesen, dass 900.000 Juden ja aus der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre emigriert sind, die so gut wie nichts von den jüdischen Traditionen mehr wussten. Und ich wollte wissen, wie ist das heute insgesamt in Israel? Wird das in öffentlichen Schulen auch gelehrt oder nur in rabbinischen oder orthodoxen Schulen?
Meine Vermutung ist mal, dass in den staatlichen, nicht religiösen Schulen die rote Kuh eher nicht unterrichtet wird. Da werden solche rituellen, halachischen Fragen weniger behandelt. Natürlich, die religiöse Öffentlichkeit ist im Wachsen befindlich. Ja. Also man kann sicher annehmen, dass mindestens 20% der jüdischen Bevölkerung Israels, wenn nicht noch mehr, sich als religiös im orthodoxen Sinne in einer Form verstehen. Und für die sind diese Dinge relevant, egal wie sie sich schließlich und endlich entscheiden, wie sie damit umgehen. Aber das sind Fragen, die für sie von Bedeutung sind. Aber die Relevanz geht schon über diesen engen Kreis der Leute, die sich wirklich im Detail mit den halachischen Komplikationen befassen, hinaus, sozusagen einfach zu sagen, ja, da hat doch mal unser alter Tempel gestanden und wir möchten doch auch gerne dahin, ohne sich jetzt mit der Frage der rituellen Reinheit groß auseinanderzusetzen. Und das ist eben auch etwas, was dem Tempelinstitut mit seinen nachgebauten Geräten des Tempels ziemlich viel Popularität bereitet. Da kommen nicht nur religiöse Besucher hin, einfach Leute, die neugierig sind, das zu kennen. Und ich muss sagen, also sozusagen, wenn man Anschauungsmaterial haben möchte, wie das mal ausgesehen hat in der Vergangenheit, wäre das ja auch eigentlich kein Problem. Das Problem ist, dass es auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und, und da ist eine weitere Öffentlichkeit, die, wenn es politisch nicht so kompliziert wäre, wohl auch ohne rote Kuh auf den Berg raufgehen würde, die da ein nationales Erbe, wichtige Vergangenheit, sonstige Romantik sieht. Also man kann die Bedeutung dieses Berges nicht nur auf religiöse Juden und Jüdinnen beschränken.
Und die machen wahrscheinlich auch relativ viel Propaganda, die orthodoxen Vereine.
Ja, natürlich. Und haben inzwischen ja auch Vertreter in der Knesset. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über ihren Einfluss hören. Also das kommt auch noch mal dazu, dass sozusagen ihre Wirksamkeit in der Öffentlichkeit, das, was man von ihnen hört, auch noch mal weit über ihren zahlenmäßigen Einfluss hinausgeht. Das kommt auch noch mal. Und Geld fehlt ihnen auch nicht. Da kommen auch noch Spenden aus dem Ausland. Das ist auch noch mal ein Aspekt, der natürlich auch mitspielt.
Und die orthodoxen Juden in Amerika ist ja auch eine ziemlich große Gruppe, die unterstützen das wahrscheinlich auch von außen, ne?
Also natürlich nicht alle, aber es gibt solche, die das unterstützen.
Also diese orthodoxen oder?
Ja, auch nicht, also es gibt auch orthodoxe Juden in Amerika, die sagen, auf gar keinen Fall. Also auch die amerikanische Orthodoxie ist nicht aus einem Guss. Aber es gibt zumindest Leute, die Geld haben, die das auch unterstützen. Das ist keine Frage.
Okay, vielen Dank.
Herr Schobes. Herr Schobes, man kann Sie nicht hören. Und, ja, funktioniert wieder nicht mit dem Mikrofon. Vielleicht, wenn Sie die Möglichkeit haben, es in den Chat zu schreiben. Dann würden wir inzwischen noch ein Stück weiter mit unserem Text gehen. Also wir haben bis hier so ein bisschen immer einen Einblick in die halachische Diskussion bekommen. Und jetzt im weiteren Verlauf des Textes werden wir aber auch sehen, dass die Frage, wie wichtig der Tempelberg ist, was man da tut, auch durchaus von den politischen Entwicklungen in Israel in den letzten Jahrzehnten abhängt. Man kann, also auf Seite 6 oben geht es jetzt weiter. Man kann die Annäherung der religiösen Rechten an den Tempelberg als abhängig von der Sicherheitslage beschreiben. Zu Beginn der 80er Jahre gab es den jüdischen Untergrund, der einen Anschlag auf die Moscheen plante vor dem Hintergrund des israelischen Rückzugs aus dem Sinai. Eine Erlaubnis von Rabbinern wurde 1996 gegeben, vor dem Hintergrund der Oslo-Abkommen und als Akt des Protestes gegen die Regierung und gegen die Konformität dem Staat gegenüber. Sharina Chen, die ein Buch unter dem Titel »Bald in unseren Tagen« über die Veränderungen innerhalb der nationalreligiösen Öffentlichkeit geschrieben hat, ist der Meinung, dass das Streben nach dem Berg in den Tagen der zweiten Intifada, an denen das Betreten des Berges Juden fast vollständig verboten wurde, an Stärke zunahm. Es gab weitere Wegmarken, die die Tempelbewegungen antrieben. Im Vorfeld der Ausführung des Räumungsplans, also Besiedlung in Gaza ist damit gemeint, 2005, begann die Aktivität des Umkreisens der Tore, die einen Verein namens Zum Myrreberg hin, also ein Symbolname für den Tempelberg, organisierte, Form anzunehmen. An den Abenden der Neumondstage versammelte sich eine Gruppe, um die Tore um den Tempelberg herum, durch die zum größten Teil der Zugang von Juden verboten ist, abzugehen. Und an jedem Tor hielten sie an und rezitierten Psalmen. Diese Aktivität umging sowohl das Verbot der Polizei, auf den Berg hinaufzugehen und zu beten, als auch das halachische Verbot. Viele, die wegen des halachischen Verbots nicht auf den Tempelberg hinaufgingen, fanden ihren Dampfablasser in dem Umkreisen der Tore. Was als Aktivität von einigen Dutzend Teilnehmern begann, zog in der Zeit des Kampfes gegen den Räumungsplan an jenem Neumondstag tausende junger Männer und Frauen an. Der Journalist Nadav Schragai, Experte für den Tempelberg, schrieb, dass während des Umkreisens der Tore die der Verein Zum Myrreberg hin an jedem Abend des Neumondstages organisiert, man nicht selten die Jugend der Kach-Bewegung sieht. Das ist eine rassistische Bewegung, die auf den Rabbiner Kahane zurückgeht, wie sie im Kreis tanzt und ihre eigene Variante der volkstümlichen Melodie »Der Tempel werde erbaut« singt. In der Formulierung »Der Tempel werde erbaut, die Moschee werde gesprengt« oder »Der Tempel werde erbaut, die Moschee werde verbrannt.« Yossi Pellei, der Sohn von Rabbiner Menachem Felix, eines der ersten Aktivisten von Gush Emunim, der bereits einige Jahre hinter dem Umkreisen der Tore steht, äußerte in dem Artikel von Schragai die Meinung, dass diese Beschreibung einfach übertriebene Begeisterung an den Rändern widerspiegelt. In seinen Augen ermöglicht das Umkreisen der Tore Tausenden vor allem die Sehnsucht und das Verlangen nach dem Tempel auszudrücken, ohne das Gesetz zu übertreten. Diese Aktivität nahm zu, je mehr sich der Räumungsplan, also für die Siedlung von Gaza, näherte und auch nach seiner Durchführung. Und dann trat der Mann auf den Plan, der mehr als jeder andere, sicher mehr als jeder Rabbiner, den Durchbruch des Tempelbergs in das Zentrum der nationalreligiösen Thematik beeinflusste. Yehuda Glück war leitender Beamter im Einwanderungsministerium, aber nach der Bestätigung des Räumungsplans etwa ein halbes Jahr vor seiner Durchführung war er der erste Beamte, der aus Protest dagegen zurücktrat. Er beschloss, seine Zeit dem Tempelberg zu widmen, wurde zum Generalsekretär des Tempelinstituts ernannt und gründete in der Folge den Fonds für das Erbe des Tempelbergs. Diese Aufgaben und die weitere Lebensgeschichte Glücks kündigten das Austreten der Tempelbewegung aus dem Randdasein von Phantasten in das Herz des nationalreligiösen Konsens an. Im Oktober 2014 verübte ein Palästinenser ein Attentat auf Glück und verletzte ihn schwer. Der Attentatsversuch erschütterte die israelische Öffentlichkeit und durch ihn wurden viele Haushalte mit Glück und seiner Lehre bekannt. Die Journalistin Ilana Dayan begleitete ihn in einer Sendung im Rahmen des Fernsehprogramms Ufda. Und Glück, der der Likud-Partei angehörte, gab bekannt, dass er sich für die Kandidatenliste der Partei zur Knesset bewerben würde. Sein Platz auf der Liste reichte nicht aus, um ihn in die Knesset zu bringen. Aber im Mai 2016, nach dem Rücktritt von Moshe Yaalon, gelangte er doch hinein. Der Posterjunge des Tempelbergs brachte den Berg ins Parlament. Wie sieht Glück die Verbindung zwischen der Räumung der Siedlungen in Gaza und der Tempelbergbewegung? Es gab in unserer Öffentlichkeit auch Krisen, sagte er mir. Es gibt eine Talmudstelle im Traktat Brachot, die sagt, dass wenn die Häuser von Gerechten verbrennen, wehe dem Knecht und wehe seinem Herrn. Wenn der Heilige, gepriesen sei er, kein Haus hat, dann werden auch unsere Häuser zerstört. Schau, ich habe auch die Räumung von Yamit intensiv begleitet. Das war die größte der Siedlungen im Sinai, die nach dem Friedensvertrag mit Ägypten geräumt wurde, die kein so großes Trauma hinterlassen hat. Die Räumung von Gush Katif, also den Siedlungen von Gaza, erzeugte eine Krise. In Yamit war es eine Niederlassung von 7 Jahren. Es sah so aus, als wären dies Leute, die aus Amerika oder aus Russland kamen. Es hat keinen Anziehungspunkt geschaffen. In Gush Katif waren die besten Menschen auf der Welt. Einfache Leute. Es ist nicht die Siedlung Ofra, die als besonders bürgerlich gilt. Das ist die Stadt Netivot, eine Stadt, die in den 1950er Jahren aus der Wüste gestampft wurde für Einwanderer aus Nordafrika. Gute, gute Menschen. Sie haben Wirtschaftsstrukturen entwickelt, in Fabriken, in der Landwirtschaft gearbeitet. Du sagst, Herr der Welt, wie kann so etwas geschehen? Und das sind Menschen, die immer von Liebe gesprochen haben. Mit Liebe werden wir siegen. Du sagst, Gott, das sind die Menschen, denen du Probleme machst. Ich glaube, dass das zu einer so tiefen Krise geführt hat und die Menschen suchten etwas, an dem sie sich festhalten konnten. Und der Tempelberg war da. Außerdem, ich habe keinen Zweifel, dass das Gefühl ist, dass die Siedlungen bereits eine bestehende Tatsache sind. Und dann fragen die Menschen, was ist der nächste Schritt? Bei der Jugend gibt es auch ein Durchbrechen von Grenzen. Professor Chaviva Pedaya, Forscherin im Bereich von Kultur und Judentum, hat theologische Grundlagen in der Hinwendung der Nationalreligiösen zum Tempelberg nach der Räumung der Ortschaften von Gush Katif gesucht. Sie hat festgestellt, dass die Räumung als Krisenpunkt die Dissonanz zwischen dem Staat und meinem Traum von der Erlösung hochfluten ließ und in direkter Linie zum Aufstieg des symbolischen Sprengsatzes des Tempelbergs führte. Mit anderen Worten, der Tempelberg hat einige der Glaubensprobleme gelöst, die nach der Räumung aufkamen, in denen es um einen Rückschritt im Prozess der Erlösung ging. der nicht hätte möglich sein sollen. Die Hinwendung zum Tempelberg sollte beweisen, nach innen und nach außen, dass die Erlösung in Gush Katif nicht angehalten wurde und dass man ihr neuen Schwung verleihen kann. Außerdem, so meint Pedaya, wurde der Kampf selbst zu einem kultischen Kampf. Das heißt, anstelle des Kultus, der auf dem Tempelberg schon nicht mehr besteht, ist der Kampf um ihn der Kult selbst. Ja, soweit dieser politische Hintergrund zu der wachsenden Bedeutung des Tempelbergs, wo eben vor allem das für die Betroffenen Trauma der Räumung der Siedlungen des Gazastreifens 2005 im Hintergrund steht. Ja, dazu Fragen, Anmerkungen? Anne.
Also ehrlich gesagt, ich verstehe diese Verbindung nicht. Können Sie es vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Wie komme ich von Gaza auf den Tempelberg?
Die Siedlungen sind ja im Verständnis der religiösen Siedler nicht einfach eine politische Entscheidung, ein Stück Land unter Kontrolle zu haben, sondern das ist etwas, was ein Gebot verstanden wird, dass ein Gebot besteht, das verheißene Land zu erobern und zu besiedeln. Und dass das möglich wurde nach 1967, wo ja erst eigentlich die zentralen Orte des verheißenen Landes sind ja erst 1967 unter israelische Kontrolle gekommen, dass das möglich wurde, hat man als ein Voranschreiten der Erlösung gesehen. Also eigentlich der religiöse Zionismus sieht eigentlich schon die Gründung des Staates Israel selber als eine Erlösung, als ein Beginn der endzeitlichen Erlösung, so wie auch in den zionistischen Synagogen jeden Schabbat für den Staat Israel gebetet wird und er wird eben genannt das Beginn des Wachsens unserer Erlösung. Also das ist nicht einfach profane Geschichte, das wird als Heilsgeschichte verstanden, die eben 1967 nochmal einen Schub bekommt, dadurch, dass man jetzt auch im biblischen Kernland sich niederlassen kann. Und das hat alles gut funktioniert, solange sozusagen die israelischen Regierungen dieses Siedlungsprojekt mitgetragen oder zumindest geduldet haben. Der erste Bruch war dann mit dem israelisch-ägyptischen Friedensvertrag, in dessen Rahmen eben beschlossen wurde, der gesamte Sinai wird Ägypten zurückgegeben und auch die Siedlungen, die dort sind, müssen aufgegeben werden. Rein halachisch gesehen hätte das nicht so ein Riesenproblem sein müssen, denn der Sinai gehört nicht zum verheißenen Land. Also eigentlich haben die Siedlungen in dem Sinne, erfüllen sie nicht das Gebot der Besiedlung des Landes, aber trotzdem hat man es als etwas gesehen, was den Fortgang der Erlösung zumindest behindert, wenn nicht gerade stoppt. Und da kann dann auch zum ersten Mal die Frage, ja, wie geht man jetzt mit der israelischen Regierung um? Solange man eine Regierung hatte, die einen hat machen lassen, was man wollte, war alles wunderbar. Aber wenn das nicht funktioniert, muss man dann nicht dieser Regierung Widerstand leisten? Müssen dann nicht Soldaten, die geschickt werden, um die Siedlungen zu räumen, müssen die nicht Befehl verweigern? Wer hat die Autorität? Der Rabbiner oder der Ministerpräsident oder der Generalstabschef? Das sind enorm kritische Fragen, die schon damals aufkamen und auch die Siedler von Yamit und den übrigen Siedlungen im Sinai, die sind nicht freiwillig gegangen, die mussten von der Armee da rausgeholt werden. Und aber eben, auch wie Jeroen Glück es hier sagt, es waren relativ wenige Leute, es war der Sinai, das ist irgendwie gegangen und auch mit Räumung der Siedlungen wird auch die Siedlungstätigkeit in der Westbank nochmal intensiviert. Also auch da hat man schon eine Kompensation sozusagen gesucht. Dann kam als nächste Gefahr die Oslo-Abkommen, die sich insofern dann erledigt haben, weil sie ja nicht verwirklicht worden sind. Und dann kam aber Sharons Plan, 2005 die Siedlung im Gazastreifen zu räumen. Und das war wieder Siedlungen, die wir ja eigentlich als ein Erfüllen des göttlichen Gebotes ansehen, obwohl Gaza streng genommen nicht innerhalb der halachischen Grenzen des Landes Israel ist. Das ist nochmal ein pikanter Nebenaspekt, aber das wurde nochmal enorm wieder als ein Versuch ja, von ungöttlichen Kräften innerhalb der israelischen Regierung gesehen. Und Sharon hatte ja dann wenig später seinen Gehirnschlag und lag seitdem dann ja Jahre im Koma. Und viele haben das tatsächlich als eine Strafe vom Himmel gesehen, dass die Siedlung in Gaza geräumt hat. Und es gab damals, ich war in dem Monat, wo die Siedlungen in Gaza geräumt wurden, war ich auf dem Besuch in Hebron, wo ja auch Siedler mitten in der Altstadt leben, und da war ein Riesenplakat: Nebukadnezar hat den ersten Tempel zerstört, Titus hat den zweiten Tempel zerstört, Scharon zerstört die Synagogen im Gazastreifen. Das wurde in eine Linie gesehen mit dem Bruch. Und dazu kam auch noch, dass viele der Rabbiner, die eben auch gegen die Räumung der Siedlung im Gazastreifen waren, der Öffentlichkeit versprochen haben, das wird nicht passieren. Irgendwas wird im letzten Moment passieren, dass das nicht geschieht, und es ist doch geschehen. Obwohl auch hier, die Leute sind nicht freiwillig gegangen. Sie wurden von der Polizei rausgeholt, aber es hat keinen massiven gewalttätigen Widerstand gegeben. Und da war auch irgendwo eine Enttäuschung. Die Rabbiner haben uns enttäuscht. Gott hat nicht eingegriffen. Das ist ein Trauma, das bis heute für diese Leute da ist. Und das hatte auch schon als die jetzige Regierung vor 2,5 Jahren mit der Justizreform begann, um die Zuständigkeit des obersten Gerichtshofs zu beschränken. Da waren auch viele der Leute, die damals gegen die Räumung der Siedlung von Gaza waren, gehörten zu denen, die am meisten gegen den obersten Gerichtshof angegangen sind, weil sie gesagt haben, ihr habt uns damals nicht geholfen. Wir sind vor den obersten Gerichtshof gegangen, um einzuklagen, dass man uns nicht räumen darf, und der Gerichtshof hat es zugelassen. Also das ist eine Menge, was da noch mitarbeitet. Und jetzt, das werden wir beim nächsten Mal, wenn wir über Gaza sprechen, noch sehen. Der jetzige Krieg in Gaza hat bei diesen Leuten die Erwartungen freigesetzt, dass die Siedlungen, die in Gush Katif waren, wieder neu aufgebaut werden und noch in viel größerem Stil. Und man sieht das eigentlich als eine Korrektur, wie die Heilsgeschichte eigentlich verlaufen muss. Es gab halt die 20 Jahre zwischen 2005 und 2025, wo das Projekt unterbrochen war, aber es wird jetzt weitergehen. Und vor dieser religiösen Krise, wie konnte das passieren? Wie konnte Gott es zulassen? Wie kann es eine jüdische Regierung geben, die die Siedlungen geräumt hat? Wir haben unsere Rabbiner es nicht geschafft, das zu verhindern. Da hat man irgendwie versucht, seine Energien in andere Richtungen zu lenken, Trost irgendwo anders zu finden. Und da kommt dann jetzt die obsessive, kann man fast so sagen, Beschäftigung mit dem Tempelberg. Wenn man schon nicht Gaza hat, dann wenigstens den Tempelberg unter Kontrolle zu bringen. So wie es ja also die Linie zwischen dem Tempelberg und Gaza ist, dauernd da, wie so ja umgekehrt, hatten wir ja vorhin in der Tabelle am Anfang gesehen, Unruhen, die mit Vorfällen auf dem Tempelberg, auf dem Al-Haram al-Scharif begonnen haben, haben oft schließlich mit militärischen Operationen im Gazastreifen geendet. Also das sind Dinge, die immer in Beziehung zueinander stehen. Ja,
Danke,
Herr
Tag.
Hans. Sie sind noch stumm geschaltet.
Hallo?
Ja, jetzt geht es.
Ah, doch, ja. Ah, gut. Wie lange gibt es denn Gush Katif?
Die Siedlung im Gazastreifen, die erste ist Ende der 1960er oder Anfang der 1970er Jahre gegründet worden. Also die haben schon über 30 Jahre bestanden. Und es hatte auch zumindest eine der Siedlungen hatte auch einen Vorläufer vor 1948 gehabt, der der dann da geräumt worden war, ich glaube sogar schon vor dem Krieg 1948 in den Unruhen 1936. Und es hat auch jüdische Präsenz in der Stadt Gaza gegeben. Wir haben noch Überreste von einer byzantinischen Synagoge aus Gaza, deren Bodenmosaike sich in einem Museum bei der Herberge des Barmherzigen Samariters befinden. Also es gibt auch ältere historische Wurzeln. Aber das Siedlungsprojekt selber ist also nicht, wie gesagt, 30 Jahre, aber es gab die Kinder, die da geboren sind. Und es war schon, die israelische Regierung hatte ja beschlossen, die Siedlung auch zu zerstören. Sie hätten ja auch sagen können, okay, wir holen die Leute da raus und dann können die Palästinenser da einziehen. Das wollte man nicht. Eben gerade, dass es dieses Bild nicht gibt oder wie vielleicht die Synagogen entweiht werden. Und es ist wohl schon, also zumindest auch ein persönliches Trauma für die Leute, die geboren sind in Gush Katif. Das heißt, man hat in seinem Personalausweis einen Ort stehen, den es nicht mehr gibt. Ja, das ist sicher, also zumindest ein persönliches Trauma, denke ich, ist nachvollziehbar. Dass die ganze Niederlassung natürlich nach internationalem Recht von vornherein illegal war, ist eine andere Frage. Aber dass die Menschen, die dort gelebt haben, natürlich persönlich ein Trauma erfahren haben, ist keine Frage.
Aber Sie machen sich keine Gedanken, welches Trauma Sie anderen zufügen, die Sie da verdrängen durch Ihre Ansiedlung.
Ja, und es war wirklich...
Das ist,
Nein, das stimmt. Diese, das wirklich Ignorieren ist da. Die Siedlungen im Gazastreifen waren nicht sehr groß. Das waren insgesamt etwa 7000 Leute. Aber Gaza war ja schon damals ein enorm dicht besiedelter Streifen mit den Flüchtlingslagern. Und die Siedlungen, das waren eben dörfliche Siedlungen, die wirklich von Landwirtschaft gelebt haben und von daher auch natürlich große Flächen, die sie gar nicht bewohnt, sondern bewirtschaftet haben, benutzt haben und haben damit natürlich die Möglichkeiten, etwas das beengte Leben in den Flüchtlingslagern von Gaza zu erleichtern, natürlich auch beschränkt, gar keine Frage. Abgesehen von den Sicherheitsmaßnahmen, die nötig waren, teilweise mussten die Siedler von einer Siedlung zur anderen. Ich glaube, es gab nicht in jeder Siedlung, glaube ich, eine Schule. Auch die Schulkinder mussten teilweise sind den Militärjeeps jeden Tag zur Schule gefahren worden. Also auch der militärische Aufwand, der dafür war und die Bewegungseinschränkungen für Palästinenser, damit die Siedler da sicher durchfahren konnten, waren natürlich auch alles Dinge, die da waren. Man, alles kein Vergleich zu dem, was heute in Gaza passiert, aber es war auch natürlich eine Einschränkung für die Palästinenser da. Und ja, das hat man, glaube ich, sehr gut sie haben nicht in großem Luxus gelebt, aber eben sie hatten ihre Landwirtschaft, Häuser mit Gärten etc. und haben sich offensichtlich nicht Rechenschaft darüber abgelegt, dass der Lebensstandard der Leute, die neben ihnen leben, völlig anders aussieht.
Naja, das führt mich natürlich zu der grundsätzlichen Frage, was haben Sie für ein Menschenbild, diese Siedler, sich da so zu privilegieren und die Rechte anderer einfach zu ignorieren? Sind sie für die einfach Untermenschen oder keine Menschen? Oder
ich habe da meine Schwierigkeiten. Es ist unterschiedlich. Es gibt solche, die das so sehen. Also soweit ich weiß, man hat bei der Gründung der Siedlung in Gush Katif nicht Häuser von Palästinensern zerstört. Das war sozusagen Land, das zumindest nicht bewohnt wurde. Ob es bewirtschaftet wurde, vorher weiß ich nicht. Mag es ein bisschen erleichtert haben. Und es geht einfach sozusagen, wir haben unseren Gedanken, dass wir auch einen göttlichen Auftrag haben. Und da gibt es halt Kollateralschaden. Das wäre sozusagen die weniger rassistische Variante der Begründung. Dann, also für Gush Katif, das waren wirklich religiöse Siedler, denke ich auch mit einer religiösen Motivation. Die Mehrheit der Siedler in der Westbank sind ja Leute, die wirklich um eines besseren Lebensstandards dort wohnen und die es einfach wunderbar schaffen, zu ignorieren, was neben ihnen geschieht. Ich denke, vieles, was in Israel geschieht, kann einfach nur geschehen, weil man meist beim Verdrängen und nicht wahrnehmen es. Die Leute, die es nicht ideologisch motivieren, die blenden es aus. Man muss dieselbe Frage so schmerzhaft es ist, eigentlich auch an die Kibbuzim, die am 7. Oktober angegriffen worden sind, stellen. Die sind zwar auf israelischem Staatsgebiet, aber auch sie haben gelebt, auch kein luxuriöses, aber ein gutes Leben, während auf der anderen Seite der Grenzen Menschen auch schon damals unter enormer Einschränkung ihrer Menschen Rechte gelebt haben. Und sie haben zwar teilweise ihnen geholfen, sie haben Leute aus Gaza beschäftigt in ihren Kibbuzim. Es gab manche, die Kranke aus Gaza in die Krankenhäuser gefahren haben. Aber auch sie haben sich nicht wirklich mit der Realität auf der anderen Seite der Grenze auseinandergesetzt.
Naja, gut, das ist natürlich jetzt keine Rechtfertigung für das,
Nein,
was
nein, es ist
gestern
überhaupt keine
wirklich auch lag.
Rechtfertigung. Darum geht es
Ja,
aber.
ja.
Sozusagen diese
Aber
Diskrepanz,
es
die ist
geht ja
nicht
um
nur im
dieses.
Siedlermilieu da, sie ist auch da, wo man zwar sozusagen völlig korrekt im israelischen Staatsgebiet lebt, aber nahe an den besetzten Gebieten dran, und sich auch damit arrangiert. Und wie gesagt, es rechtfertigt überhaupt nichts, aber um zu verstehen, warum am 7. Oktober passiert ist, was passiert ist, muss man alle diese Dinge auch mit einrechnen.
Naja, das ist natürlich richtig, klar.
Frau Gillissen.
Ja, ich unterstütze seit kurzem eine Organisation Combats for Peace. Das ist ja eine israelisch-palästinensische Organisation. Und dann kriegte ich auch eine Mail von einer Organisation, Sassim, die meinte, sie würde 400.000 Israelis erreichen. Glauben Sie, kann das wahr sein? Oder wie würden Sie das einschätzen, wie viele Israelis an einem wirklichen Frieden mit Palästinensern interessiert sind? Also diese Friedensbewegung, die wird es ja jetzt auch nicht einfach haben im Moment.
Die Combatants for Peace repräsentieren wirklich eine relativ kleine Gruppe. Die sind
Ganz kleine.
auch sehr umstritten in der israelischen Öffentlichkeit, können nicht immer sicher überall ihre Auftritte machen. Diese Bewegung Sassim, die Sie erwähnten, die ist über ihre E-Mails, ich bekomme auch deren E-Mails, da kann ich mir schon vorstellen, dass die 400.000 Leute haben, die einfach deren Nachrichten bekommen. Das kann durchaus sein. Und ja, dass man 400.000 Leute finden kann, die in irgendeiner Form Frieden haben möchten, würde ich vielleicht nicht ausschließen wollen, wobei, wenn wir von Millionen Staatsbürgern reden, ist das nicht wahnsinnig viel. Ja, es gibt solche Organisationen, es gibt auch vereinzelte Demonstrationen, aber es ist enorm schwierig.
Danke.
Ja, damit sind wir schon beim Thema für unsere nächste und letzte Sitzung bei Gaza eigentlich gelandet. Da soll es ja beim nächsten Mal nochmal ausführlich darum gehen, zu sehen, wie ist Gaza das geworden, was es heute ist, was ist passiert in all den Jahren. Unser nächstes Treffen ist erst in 3 Wochen, denn die beiden nächsten Montagabende sind Feiertag. Ja, aber von daher, wenn wir das als Abschluss haben, um nochmal die Zuspitzung des Konflikts wirklich auf diesen Landstrich zu sehen. Und auch kein Mensch weiß, wie es in 3 Wochen dort aussehen wird. Das sind ja Dinge, die sich täglich ändern können. Und darf vielleicht auch schon als Ankündigung fürs nächste Jahr sagen, wir haben geplant, uns weiter nochmal in 2 Reihen mit dem Konflikt zu befassen, wo es dabei dann jeweils um einen konkreten Ort gehen soll, um die Auswirkungen zu sehen. Denn wenn man Dinge, Orte eben wie Jaffa, wie Nazareth, Ostjerusalem, die Golanhöhen etc., weil manche Dinge einfach besser zu verstehen sind, wenn man sie konkret vor Ort sieht. Das wird also auch nochmal vertiefen, das, was wir in diesem Jahr gemacht haben, wer da also Interesse daran hat. Aber ansonsten, Herr Hans. Sie sind immer noch stumm geschaltet. Funktioniert noch nicht. Merkwürdig. Jetzt sollte es gehen. Versuchen Sie es jetzt mal.
Zeigt das Signal an.
Ja, jetzt kann man Sie hören.
Okay. Ja, ich hatte den Anfang nicht mitbekommen. Vielleicht hatten Sie da was noch zu gesagt. Sie hat noch den Feiertag gefeiert, Rosh Hashanah. Ist das richtig?
Ja, ich sage, wir haben unser nächstes Treffen zum Abschluss der Reihe in 3 Wochen.
Sie hatten doch gesagt, letztes Mal hätten Sie Rosh Hashanah.
Ja, letzten Montag war Rosh Hashanah, das jüdische Neujahr.
Genau, ja.
Und die Feiertage gehen jetzt noch weiter. Im nächsten Montag ist der erste Tag des Laubhüttenfestes beginnt und den Montag danach Simchat Torah. Und danach sind die jüdischen Feiertage dann vorbei und wir kehren wieder in den Alltag zurück.
Ach so, die hängen alle so eng zusammen.
Ja, das ist eigentlich 3 Wochen zwischen Rosh Hashanah und Simchat Torah, und dieses Jahr ist es eben so, dass 3 von diesen Feiertagen auf den Montagabend fallen. Es ist jetzt noch am Donnerstag, ist noch Yom Kippur dazwischen. Aber das betrifft eben
unseren Tag. Dieser Neujahrstag, wird er ähnlich begangen, wie wir ihn begehen? Oder?
Nein, das ist was völlig anderes. Das ist ein eher, also sind es 2 Tage. Das ist ein sehr besinnlicher Tag, der gilt als Tag der Schöpfung und des Weltgerichts mit sehr langen Gebeten in den Synagogen, die der Gewissenserforschung und der Anerkennung Gottes als Herrscher aus der Welt gehen sollen. Und das geht dann über eben 10 Tage später in Yom Kippur, den Versöhnungstag, der eben auch der Versöhnung zwischen Gott und Menschen und zwischen den Menschen gewidmet ist, während dann Sukkot ist eigentlich dann das fröhlichere Fest, was auch ein altes Erntedankfest ist, aber natürlich liegt der Schatten von Simchat Torah, der ja in der 7. Oktober war, seit 2 Jahren auch über diesem Fest. Und es ist nicht mehr dasselbe.
Ja, sicher.
Ja, aber deswegen hatten wir ja auch absichtlich die Reihe um den 7. Oktober bzw. Simchat Torah geplant, um uns gerade in dieser Zeit mit dem Konflikt auseinanderzusetzen.
Ja, es ist also ein religiöser Feiertag, ja.
Ja.
Und das kalendarische Neujahr, was wir so feiern, wird das in Israel auch gefeiert? Oder?
Also es ist kein staatlicher Feiertag in Israel, der 1. Januar. Mhm. Es ist schon, also das neue Steuerjahr beginnt am 1. Januar. Seit der russischen Einwanderung in den 90er Jahren gibt es für die Russen war das ganz wichtig. In Russland feiert man wohl den 1. Januar ziemlich stark. Die haben das eigentlich mitgebracht. Also es gibt inzwischen viele Leute, die Silvesterpartys feiern, aber also das sind persönliche Sachen. Das staatlicherseits, also auch Schulen sind geöffnet am 1. Januar, das schon.
Okay, danke. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
In 3 Wochen.
Bis.